Guten Morgen. Das Thema steht ja in Licht und Leben. Es geht heute um die Taufe, obwohl hier kein Wasser eingelassen ist. Wir werden es also nur theoretisch erstmal abhandeln. Ich hätte am Anfang drei Fragen. Die erste ist, wie viele Sakramente haben die Katholiken? Sieben. Ich werde jetzt nicht prüfen, ob ihr alle sieben kennt. Ich habe sie sicherheitshalber nochmal nachgeschaut in der Freien Katholischen Enzyklopädie. Das sind also Taufe, Firmung, Eucharistie, Beichte, Ehe, Weihe und Krankensalbung. Zur Taufe sagen sie in diesem Werk, die Taufe ist das fundamentale Sakrament. Sie reißt den Menschen aus der Macht der Sünde und des Todes heraus und steht so quasi am Eingang der Kirche. Denn durch den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi werden wir in der Taufe bereits mit dem neuen ewigen Leben beschenkt. Zweite Frage, wie viele Sakramente hat die evangelische Kirche oder haben die evangelischen? Zwei, gut. Da gibt es ein sogenanntes Glaubens-ABC der deutschen Kirche, der evangelischen Kirche in Deutschland jetzt, wo ich nachgeschaut habe, und da sagen sie ausdrücklich, die evangelische Kirche spricht nur bei Taufe und Abendmahl von einem Sakrament. Die Frage ist, was ist überhaupt eigentlich ein Sakrament? Und da hat schon Melanchthon, der Weggefährte von Luther, eine Definition gegeben. Und das ist eben eine symbolisch-rituelle Handlung aus Glauben, die sich auf einen Akt der Stiftung zurückführen lässt, das heißt, die Jesus eingeführt hat, und bei den Empfängern Heil bewirkt. Sakramente sind Zeichen, durch die Gott mit den Menschen in Verbindung tritt. Und dann direkt zum Thema Taufe steht dann weiter, spätestens seit dem 3. Jahrhundert hat sich die Praxis der Kindertaufe durchgesetzt. In der Taufe wendet sich Gott Menschen zu, ohne Vorbedingungen zu stellen. Die Taufe ist Geschenk Gottes und dieser Geschenkcharakter kommt am anschaulichsten in der Säuglingstaufe zum Ausdruck. Denn der Mensch kann von sich aus nichts zu seinem Heil tun. So, jetzt die Preisfrage. Wie viele Sakramente haben die Mennoniten? Eines? Keines. Ah, okay. Die Arbeitsgemeinschaft mennonitischer Gemeinden in Deutschland sagt, wir Mennoniten haben keine Sakramente. Das unterscheidet uns besonders von den Großkirchen. Bei uns gibt es allenfalls zeichenhafte Handlungen. So ist auch die Taufe eher eine symbolische Handlung, in der vor allem der Täufling handelnder ist und sich zum Glauben an Jesus Christus bekennt. Von da gesehen sehen wir, gibt es da verschiedene Meinungen und deswegen würde ich sagen, sollte ich als erstes eine Abgrenzung machen. Denn sonst kann ich sehr viel über die Taufe sagen und es ist aber nicht klar, was überhaupt damit gemeint ist. Und die meisten wahrscheinlich hier sind ja mindestens einmal getauft, je nachdem, wie man es jetzt definiert. Und deswegen also kurz eine Abgrenzung. Denn wie wir schon gesehen haben, die Mennoniten glauben offensichtlich etwas anderes, als zumindest jetzt die Großkirchen lehren. Das heißt ja nicht, dass jeder Einzelne das glaubt, aber zumindest die offizielle Lehre ist das. Und so ist die Frage, wie wir schon gesehen haben, im 3. Jahrhundert hat sich die Kindertaufe durchgesetzt. Das heißt, im Neuen Testament kommt sie ja gar nicht vor. Das heißt, worauf berufen sich denn dann diese Theologen oder diese Kirchen, dass es gerechtfertigt ist, Kinder zu taufen? Und da gibt wieder das Glaubens-ABC der evangelischen Kirche eine gute Antwort. Dass auch Kinder getauft wurden, lässt sich nicht ausschließen. Ich habe auch Stephanus und sein Haus getauft, schreibt Paulus in 1. Korinther 1,16, was darauf deutet, dass damit auch Kinder eingeschlossen waren, auch wenn sie nicht eigens erwähnt werden. Also man wird aus dem Schweigen, macht man eine Lehre, dass hier er Stephanus und sein Haus getauft hat. Und da könnten ja Kinder dabei gewesen sein. Und von da gesehen ist es gerechtfertigt, auch Kinder zu taufen. Da ist nur ein großes Problem, und das sollten die sicher wissen. Ignatius hat so kurz nach der Jahrhundertwende, erstes Jahrhundert, einen Brief an Polycarp geschrieben. Und dort, das ist auch in Kapitel eingeteilt, wie die Bibel, im 8. Kapitel, im 8. Abschnitt, schreibt er: Ich grüße alle bei Namen, besonders die Frau des Epitropus mit ihrem ganzen Haushalt und den Kindern. Das heißt, es wird deutlich, dass wir nicht einfach unsere Zeit in diese jene verfrachten können. Wenn wir von einem Haus reden, von einer Familie reden, dann reden wir von den Eltern und den Kindern. Im ersten Jahrhundert, wenn man von einem Haus geredet hat, dann hat man von den Hausherren und den Sklaven gesprochen. Es waren nie die Kinder dabei. Und deswegen wird hier deutlich, wenn die Kinder auch gemeint sind, dann muss man sie ausdrücklich erwähnen. Dann muss man sagen, eben das ganze Haus, ganze Haushalt und die Kinder. Das hat aber Paulus nicht gesagt. Er hat nur gesagt, eben den Stephanas und sein Haus hat er getauft. So gibt ja dann mehrere Beispiele, wo in der Bibel, im Neuen Testament, eben ganze Familien, ganze Häuser getauft worden sind. Und da will ich nur ganz kurz zwei herausgreifen, um eben deutlich zu machen, dass es tatsächlich keine Kinder dabei waren. Bekannte Beispiel von Cornelius, der sich mit seinem ganzen Haus hat taufen lassen. Da heißt es am Anfang dieses Kapitels, Apostelgeschichte 10, in Caesarea lebte damals ein römischer Offizier namens Cornelius. Er war Hauptmann der sogenannten italischen Kohorte. Ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft Gott verehrte. Babys, normalerweise, glaube ich, kann man nicht sagen, dass sie bereits Gott verehren. Außerdem, man wird nicht Hauptmann in der römischen Armee als junger Mann, auch mit einer jungen Familie. Aber das wäre jetzt auch nur noch Auslegung. Aber wenn wir dann schauen nach der Predigt des Petrus, dann lesen wir am Ende der Predigt, während Petrus diese Worte sagte, kam der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Nun gut, das könnte man jetzt ja auch noch lehren, dass die Babys den Heiligen Geist kriegen. Aber dann wundern sich die mitgekommenen Juden und dann wundern sie sich eben darüber und sagt es dann in Vers 46. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten Gottes Größe in nicht gelernten Sprachen priesen. Da sagte Petrus zu seinen Begleitern, kann denn jemand diesen Menschen das Wasser zur Taufe verweigern? Sie haben doch genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Also dazu sagen, dass es hier offensichtlich um Babys geht, ist ziemlich weit hergeholt. Und das zweite bekannte Beispiel, der Kämmerer, der ja auch sich mit all den Seinen taufen ließ, nachdem eben dieses Erdbeben geschehen war und die Gefängnistüren alle offen waren und er dann gefragt hat, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und dann sagt ihm also Paulus, was er tun soll und dann heißt es eben, er ließ sich und all die Seinen zugleich taufen, führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ich war noch nie dabei, wie sich jemand um Mitternacht bekehrt hat, um zu sehen, ob sich dann die Babys mitfreuen, dass sich der Vater bekehrt hat. Aber hier ist noch ein anderes Problem, das ein Übersetzungsproblem, denn besser übersetzt heißt es, dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Luther übersetzt, er ließ sich und die anderen taufen, das heißt, er ließ die anderen taufen. Das gibt es in der Bibel überhaupt nirgends. Niemand lässt jemand anders taufen, sondern man kann sich nur selbst taufen lassen. Und das heißt im Griechischen halt eindeutig, dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ließen sich auch taufen. Das heißt, es war ihre Entscheidung, nicht seine Entscheidung, dass sich alle taufen lassen sollen. Das also nur zur Abgrenzung, dass wenn wir von Taufe reden, dann reden wir von der Taufe, die Bibel lehrt, und die schaut dann eben ein klein bisschen anders aus. Unser Text, der vorgegebene Text, war ja der bekannte Missionsbefehl aus Matthäus 28, der Auftrag zum Taufen. Und der Vers ist also ziemlich bekannt, und da kommt also offensichtlich der Auftrag zum Taufen vor, würde man denken. Eine andere Übersetzung macht schon ein bisschen deutlicher, was da eigentlich steht. Da Da heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen. Denn da ist gar kein Taufbefehl. Ich hatte mal eine interessante Begegnung mit dem letzten Zug aus Wien am Abend. Saß ich allein in einem Abteil mit einem Priester und mit dem kam ich dann ein bisschen ins Gespräch. Dachte ich, das ist ja ein Experte, der mir dann sagen kann, wie man in den Himmel kommt. Und so kamen wir also ins Gespräch und stellte sich heraus, es ist ein ganz hohes Tier aus Rom gewesen, ein Oberösterreicher, der gerade halt kurz mal zu Hause war, aber der in Rom für die Ausbildung der Priester zuständig ist. Und irgendwie kamen wir auch auf den Taufbefehl zu sprechen. Und ich sagte, ah, das ist ja interessant, wo kommt er denn in der Bibel vor? Den kenne ich nämlich gar nicht. Naja, Matthäus 28, und ich hatte zufällig mein griechisches Neues Testament dabei und habe ich nochmal reingeschaut und so getan, als wüsste ich nicht, was da steht. Und dann habe ich gesagt, also ne, ich verstehe das nicht ganz, also es scheint mir doch, dass das gar kein Befehl ist, und habe es ihm dann noch gezeigt und dann war ein bisschen peinlich, musste er schweigen. Warum? Weil der Befehl ist hier, mache zu Jüngern. Taufen und Lehren ist hier nicht befohlen, sondern das ist, Elberfeld macht es in einer Fußnote deutlich, das heißt taufend und lehrend. Wie sollen wir Jünger machen? Taufend und lehrend, aber es ist kein Taufbefehl. Klaus Eickhoff, der bei uns ja auch hier schon gepredigt hat, in seinem Buch Harmlos, Kraftlos, Ziellos, schreibt, in der Praxis setzt die Kirche, in der Volkskirche jedenfalls ist das gang und gäbe, den Sendungsauftrag durch einen theologischen Tassenspielertrick außer Kraft. Es wird der Missionsbefehl hochoffiziell, agendarisch in einen Taufbefehl verfälscht, der als solcher unmittelbar vor dem Taufakt zu verlesen ist. So macht sich die Kirche selbst glauben, den Missionsbefehl ernst genommen zu haben, wenn sie die Taufhandlung zum Beispiel an Säuglingen vollzieht. In der Wirklichkeit aber tauft sie unter Umgehung des Missionsbefehls. Hier macht also selbst ein Klaus Eickhoff deutlich, dass das, was wir Kindertaufe nennen, ja gar keine Taufe ist, deswegen in Anführungsstrichen. Sie umgeht den Missionsbefehl, den Auftrag, mache es zu Jüngern, indem sie Kinder tauft und damit zu Christen macht. Also zu später zahlenden Kirchenmitgliedern. Denn darum geht's. Ich habe ein Buch zu Hause von einem pensionierten Pastor oder Pfarrer, der über die Taufe schreibt und der deutlich macht, dass es hinter verschlossenen Türen wird hin und wieder verhandelt, ob die Kindertaufe abgeschafft werden soll. Aber das Ergebnis ist immer eindeutig. Das ist unmöglich. Das wäre der finanzielle Ruin der Kirche. Paulus sagt in 1. Korinther 1,17, Christus hat mich ja nicht zum Taufen ausgesandt, sondern zur Verkündigung des Evangeliums. Das heißt, hier wird deutlich, die Taufe ist nicht Teil des Evangeliums. Die Frage also, ob man gerettet werden kann ohne die Taufe, ist völlig klar in der Schrift. Das bekannteste Beispiel, der Schächer am Kreuz, der wohl nicht mehr getauft worden ist und dem Jesus trotzdem sagt, dass er mit ihm im Reich Gottes sein wird. Nun gibt es aber Verse, die klingen so, als wäre die Taufe notwendig für das Heil, für die Rettung. Und deswegen müssen wir uns die noch kurz anschauen. Da haben wir zum Beispiel Apostelgeschichte 2,38, die erste Predigt des Petrus nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und er sagt den Juden klipp und klar, dass der Jesus, den sie ans Kreuz genagelt haben, den sie hingerichtet haben, der ist auferstanden. Und dann fragen die ja, was sollen wir tun? Es geht ihnen durchs Herz, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Das klingt doch, als gibt es zwei Bedingungen. Man muss umkehren, also Buße tun und sich taufen lassen. Und dann, und nur dann, wird Gott unsere Sünden vergeben und wir bekommen den Heiligen Geist. Nun, selbst diesen Vers müsste man sich genauer anschauen und wird feststellen, dass das nicht so genau gemeint ist, wie es auf den ersten Blick schaut. Aber ich möchte was anderes tun, um es deutlich zu machen, was das Neue Testament dazu sagt. Und zwar die Frage stellen, was gehört zu einer echten Bekehrung? Was passiert im Neuen Testament, wenn sich jemand bekehrt? Die Bestandteile jeder Bekehrung im Neuen Testament. Da haben wir immer, Buße ist notwendig. Sündenerkenntnis, logisch, denn jemand, der nicht Sünder ist, kann sich nicht bekehren. Nur Sünder können sich bekehren. Glaube ist notwendig, haben wir immer wieder, dass wir unser Vertrauen in Jesus Christus setzen müssen. Das Bekenntnis finden wir immer wieder, dass es ein Bekenntnis dazu geben muss. Das sind die drei Dinge, die der Mensch tun kann. Bei allen dreien wirkt Gott auch mit, aber der Mensch tut es. Der Mensch muss sich bekehren und nicht Gott für ihn. In dem Ganzen, und das ist jetzt ein Geheimnis, wie das genau funktioniert, geschieht die Wiedergeburt, die Taufe mit dem Heiligen Geist, dass wir versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Und dann finden wir auch im Neuen Testament immer als Teil der Bekehrung die Taufe. Nun, das Interessante ist, wenn die Bibel über die Bekehrung redet, dann erwähnt sie nie alle fünf, sondern sie erwähnt ganz unterschiedlich mal die anderen. Da haben wir zum Beispiel gleich am Anfang des Dienstes Jesu die Verkündigung, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Buße tun und glauben. Oder in der Apostelgeschichte sagt Paulus zu den Ältesten in Ephesus, Juden wie Nichtjuden forderte ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren, das ist wieder das Wort für Buße, und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Es ist also, zur Bekehrung gehört Buße und Glauben. Aber es gibt dann andere Stellen, da heißt es zum Beispiel, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Könnten wir also sagen, aha, es ist doch keine Buße notwendig. Es reicht, wenn wir mit dem Munde bekennen und im Herzen glauben. Aber das kann ja schon wieder nicht sein, weil vorher haben wir gerade gesehen, es ist Buße notwendig. In Apostelgeschichte 11, 17 lesen wir dann, Gott hat ihnen also, und das ist jetzt die Geschichte wieder von Cornelius, als Petrus zurückkam nach Jerusalem und berichtet hat und sich verteidigt hat, warum er das alles getan hat. Und dann stellen die fest, Gott hat ihnen also, als sie zum Glauben an Jesus Christus kamen, dieselbe Gabe geschenkt, das ist die Wiedergeburt, der Heilige Geist. Sie priesen Gott und sagten, Gott hat also auch den Nichtjuden die Umkehr zum Leben ermöglicht, Buße. Hier haben wir also Glauben, Wiedergeburt und Buße zusammen. Oder in Apostelgeschichte 2 hatten wir schon, kehrt um, Buße, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen. Und dann wird euch Gott die Sünde vergeben und ihr werdet seine Gabe in den Heiligen Geist bekommen. Hier haben wir also Buße, Taufe und Wiedergeburt, den Heiligen Geist. Nun, was ist hier los? Wie können wir das verstehen, dass die Apostel mal so sagen und mal so sagen? Und was stimmt jetzt? Was gehört wirklich dazu? Nun, da muss man etwas verstehen, das nennt sich Synekdoche, braucht euch das nicht merken. Aber das ist eine sprachliche Formulierung, wo ich einen Teil erwähne und aber das Ganze meine. Zum Beispiel in unserer Sprache sagen wir, er ist bereit, sein letztes Hemd zu geben. Was heißt das? Nur sein Hemd. Ja? Also wenn du 10 Euro von ihm brauchst, keine Chance. Er gibt nur sein Hemd, sonst gibt er nichts. Nee, natürlich nicht, sondern das ist ein Ausdruck, der sagt, er ist bereit, alles zu geben, was immer du brauchst. Er ist einfach so großzügig und so groß, so freigebig. Das Hemd, ein Teil seines ganzen Besitzes, steht hier für den ganzen Besitz. Ist völlig klar. Der bekannte Vater unser täglich Brot gib uns heute. Na, wir würden uns bedanken, wenn Gott das wörtlich nehmen würde. Und wir die nächste Woche nur Brot kriegen würden. Nein, was meint Jesus, wenn er das sagt? Brot ist hier nur ein Teil dessen, wovon er redet. Er redet von unserer ganzen Ernährung, von unserem ganzen Bedarf, was wir täglich brauchen. Darum bitten wir, aber wir sagen nur Brot. Ein Teil steht für das Ganze. Und das finden wir bei diesen Versen. Dass egal welchen Teil der Apostel gerade erwähnt, es ist immer völlig klar, es steht für das Ganze. Es gibt keine Bekehrung, die nur aus Buße und Glauben besteht. Es geht nicht. Es gibt keine Bekehrung, die nur aus Bekenntnis und Glauben besteht. Sondern egal welchen Teil ich erwähne, es steht immer für das Ganze, für die Bekehrung. Aber es gibt dann doch klare Beispiele für eine Anordnung. Und zwar nicht in jedem der fünf, aber in zweien immer. Nämlich auch Simon, heißt es in Apostelgeschichte 8, kam zum Glauben und ließ sich taufen. Oder dann später nochmal in Kapitel 18, viele andere in Korinth kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Das ist immer die Reihenfolge. Es gibt kein Beispiel im Neuen Testament, wo jemand sich erst hat taufen lassen und dann zum Glauben gekommen ist. Das gibt es nicht. Deswegen reden wir bei uns in der Gemeinde ja nicht von Erwachsenentaufe, sondern von Glaubenstaufe, weil es eine Taufe ist auf den Glauben hin. Glaube ist also eindeutig Voraussetzung. Und das ist hochinteressant, dass selbst Luther das gelehrt hat. Luther sagt, die Taufe hilft niemandem, ist auch niemandem zu geben, er glaube denn für sich selbst. Das heißt, Luther macht völlig klar, eine Taufe von irgendjemand, egal von wem, der nicht glaubt, ist unbiblisch. Ohne eigenen Glauben niemand zu taufen ist. Der Glaube muss vor oder je in der Taufe sein. Wo wir nun nicht können beweisen, dass die jungen Kinder glauben und eigenen Glauben haben, also nicht den Glauben der Eltern, sondern eigenen Glauben, da ist es mein treuer Rat und Urteil, dass man stracks abstehe. Je eher, desto besser. Und taufe nimmermehr ein Kind, damit wir nicht die hochgelobte Majestät Gottes mit solchen Alfanzen und Gaukelwerk dahinter nichts ist, spotten und lästern. Das ist natürlich Luthers etwas derbe Ausdrucksweise. Das Interessante ist, wieso konnte er dann trotzdem Kinder taufen? Wie hat er das geschafft? Nun, das hat er mit einem, wie Eickhoff gesagt hat, mit einem Taschenspielertrick geschafft. Er hat den Römer 10 genommen, dort heißt es, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. In der Taufe oder bei der Taufe wird der Missionsbefehl ja vorgelesen. Wie gesagt, den die Kirche dann in einen Taufbefehl verwandelt hat. Und so sagt Luther, okay, da hört das Baby das Wort Gottes und der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, also glaubt das Kind. Ich kenne keinen evangelischen Pfarrer, der das heute vertritt. Das heißt, was die evangelische Kirche macht, ist genau im Gegenteil, im Gegensatz zu dem, was Luther ausdrücklich gesagt hat. Man soll solche Alfanzen und Gaukelwerk, dahinter nichts ist, damit soll man die hochgelobte Majestät nicht spotten und lästern. Nun, ich möchte das mit einer Anwendung oder mit einem Beispiel, mit einem Gleichnis versuchen, ein bisschen deutlich zu machen. Wenn ihr mich fragt, seit wann ich verheiratet bin, da könnte ich verschiedene Antworten darauf geben. Ich könnte sagen, seit Erna und ich uns das Ja-Wort gegeben haben. Das sind nicht Erna und ich. Und der Prediger in Kanada war auch nicht so angezogen. Aber ich hatte nicht mehr Zeit, unsere alten Fotos einzuscannen. Außerdem, weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich Erna erst fragen müssen, ob ich das überhaupt darf. Also, wir sind verheiratet, seit wir uns das Ja-Wort gegeben haben. Aber ich könnte genauso gut sagen, seitdem wir vor dem Prediger unterschrieben haben. Ich muss dazu sagen, wir haben in Kanada geheiratet, da waren wir nicht auf dem Standesamt, sondern da findet die Hochzeit in der Gemeinde statt. Und der Prediger ist vertretend für die Regierung, sozusagen so wie bei uns ein Standesbeamter. Das heißt, wir mussten in sein Büro gehen und mussten dort beide unterschreiben. Und damit waren wir verheiratet. Danach kam er mit uns beiden vor die Gemeinde und hat uns dann offiziell als Herr und Frau Binder vorgestellt. Seitdem sind wir verheiratet. Oder wir haben uns gegenseitig die Ringe angesteckt. Seitdem sind wir verheiratet. Und es ist jedem klar, dass ich nicht sagen kann, naja, man muss sich ja nur das Ja-Wort geben, aber unterschreiben braucht man ja nicht. Es ist völlig klar, um verheiratet zu sein, da gehört das ganze Paket dazu. Und Synekdoche heißt, ich kann manchmal nur einen Teil davon sagen, aber jeder weiß, dass die anderen Teile dazugehören. Dass es ohne die anderen Teile nicht geht und nicht passt. Nun, ist also völlig klar, ich kann nicht ohne Unterschrift nur das Ja-Wort geben oder, und jetzt bei der Bekehrung, ohne Buße nur glauben oder umgekehrt nur Buße, aber kein Glauben, nur Bekenntnis, aber keine Taufe, geht alles nicht. Gehört alles zusammen. Nun, heißt das, man braucht sich jetzt nur einen Ring anstecken und dann ist man verheiratet? Nein, natürlich nicht. Denn das ist das Einzige in diesem Ganzen, was jetzt kulturell bei uns gebunden ist. Denn nicht auf aller Welt steckt man sich Ringe an, wenn man verheiratet ist. Sondern es ist ein Teil des Ganzen. In sich alleine bewirkt es natürlich nichts. Genauso wie die Taufe in sich selbst nichts bewirkt. Aber das Beispiel hinkt natürlich. Und nicht alles, was hinkt, ist ein Beispiel. Aber es hinkt insofern, dass ich verheiratet sein kann und mir keinen Ring anstecken muss. Es gibt Leute, die aus irgendwelchen Gründen auch immer keinen Ring tragen. Und sie sind trotzdem verheiratet. Weil in diesem Fall das Letzte, die Ringe, nicht unbedingt dazu gehören. So kann man also dann die Frage stellen, wenn man das Beispiel jetzt nimmt für die Bekehrung. Also das heißt ja dann auch, dass also auch die Taufe nicht unbedingt notwendig ist. Würde man denken. Nun muss man sich also nicht taufen lassen, wenn man Christ wird. Man muss sagen, diese Frage hat sich im ersten Jahrhundert nicht gestellt. Das war völlig klar. Es gab keine ungetauften Christen. Und natürlich auch keine getauften Nichtchristen. So, die Frage ist, warum gibt es heute Christen, die nicht getauft sind? Und ich rede jetzt von der biblischen Taufe, von der Glaubenstaufe. Nun, ich denke, ein Grund ist ganz einfach, weil es in der Verkündigung fehlt. Ich war schon auf vielen evangelistischen Veranstaltungen, und das ist jetzt kein Vorwurf für Georg und Neues Leben, Pro Christ, Billy Graham, Jans Team vor den ganz alten Zeiten und so weiter. Ich habe noch nie eine evangelistische Predigt gehört, wo gesagt wurde, tu Buße, glaube an Jesus Christus und lass dich taufen. Sondern Taufe wird erstmal weggelassen. Das heißt, es gibt Leute, die sich bekehren und nicht wissen, dass das dazugehört. Im ersten Jahrhundert war das völlig klar. Wie gesagt, die haben es dann meistens sogar dazu gesagt. Vielleicht wahrscheinlich immer dazu gesagt, nur in den Berichten steht es nicht immer dabei. Warum? Weil sie halt eben nur 1, 2, 3 Elemente erwähnt haben. Aber es völlig klar war für jeden Leser, das gehört dazu. Das ist also sicher ein großer Grund, dass eben durch unsere Verkündigung der Eindruck entsteht, Taufe gehört nicht dazu. Taufe ist etwas Zusätzliches, was man machen kann, genauso wie man sich eben einen Ring anstecken kann oder nicht. Das heißt, wenn wir das anders verkündigen würden, würde es vielleicht wieder anders sein. Aber die Frage ist also selbst bei uns in der Gemeinde, wir taufen ja auch nicht gleich an dem Tag, wo sich jemand bekehrt, wie es im Neuen Testament immer der Fall war. Es gibt also kein Beispiel, wo jemand später getauft wurde. So, warum taufen wir dann in der Praxis nicht am gleichen Tag, sondern erst später? Da würde ich sagen, aus meiner Sicht gibt es einen Grund. Das ist, weil die Taufe ihren Preis verloren hat. Peter Huber schreibt über die Anabaptisten in seinem Buch Das Geheimnis ihrer Kraft. Sie haben sofort getauft, weil sie der Meinung waren, dass die Taufe das äußerliche Zeichen für die Neugeburt selbst ist. Wie im Neuen Testament. Und sie wollten getauft werden, obwohl sie wussten, dass es ihr Leben kosten würde. Und das tut es natürlich in unseren Kreisen gerade heute nicht. Und von da gesehen ist die Gefahr viel größer, dass jemand vielleicht, so wie es in dem Gleichnis hier unten ist, der Same aufgegangen ist und er mit Freuden es angenommen hat, aber in Wirklichkeit sind keine Wurzeln da, es kommt keine Frucht und es stellt sich heraus, die Bekehrung war keine Bekehrung. Die Gefahr bestand damals nicht. Wenn klar ist, wenn ich mich bekehre und ich lasse mich an diesem Tag taufen, dann kostet es mich wahrscheinlich mein Leben. Dann ist die Gefahr nicht da, dass es eine falsche Bekehrung ist, dass es noch nicht ganz verstanden worden ist und so weiter und so fort. Und so würde ich sagen, okay, wir haben Beispiele in der Schrift, nur dass es am gleichen Tag gesehen ist. Und es gehört dazu. Aber ich würde trotzdem verteidigen, dass wir es in unseren Kulturkreisen, wo so viele Missverständnisse über die Taufe herrschen, dass wir erst ein bisschen mehr dazu sagen und dann erst, wenn es wirklich klar ist, dass jemand Buße getan hat, wirklich glaubt, wirklich ein Bekenntnis abgelegt hat, wirklich wiedergeboren ist, dass er dann erst getauft wird. Nur die Taufe wird manchmal als Gehorsamsschritt bezeichnet. Ich hoffe, es ist niemand hier, der sich nur aus Gehorsam hat taufen lassen. Denn ich denke, die Taufe ist viel mehr. Die Taufe ist eine öffentliche Liebeserklärung. In der Taufe will ich deutlich machen, dieser Jesus, von dem wir am Anfang so schön in dem Video gehört haben, der ist mein Alles, ein und alles. Dem gehört mein ganzes Leben. Für den bin ich bereit, mein Leben zu geben. Das drücke ich in der Taufe aus. Ich bin bereits mit ihm gestorben und bin und werde mit ihm leben. Und wenn das der Fall ist, wenn in meiner Bekehrung mein ganzes Leben Jesus gehört, dann ist die Taufe die logische Konsequenz. Und so würde ich sagen, wenn du zu Jesus gehörst und das noch nicht zum Ausdruck gebracht hast, dann schau dir diese Stellen nochmal an und schau nochmal, was die Bibel wirklich dazu sagt und prüfe es anhand der Schrift. Und wenn du, und das sind die meisten von uns, getauft bist, dann stellt sich trotzdem immer wieder neu die Frage, ob mein ganzes Leben immer noch wirklich Jesus gehört. Ob das, was ich damals zum Ausdruck gebracht habe, ob das nach wie vor mein Leben prägt. Dieser Herr ist so wunderbar. Es lohnt sich, ihm ganz zu gehören und ihm ganz zu folgen. Wir wollen zuerst eine Zeit der Stille nehmen, um persönlich in unserem Herzen auf diese Frage eine Antwort zu geben. Und dann schließe ich mit Gebet an. Herr Jesus, du bist wirklich, wie wir es in dem Video gesehen haben, unbeschreiblich. Du bist groß, du bist gütig. Du hast dein Leben für uns gegeben. Du hast mit deinem Leben bezahlt und uns freigekauft von unserer Schuld. Der Schuldbrief ist zerrissen. Und wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Wir dürfen Miterben sein mit dir. Herr, es ist unbegreiflich, was du alles getan hast und was wir alles jetzt in dir haben. Und du kennst unser Herz besser als wir uns selbst. Herr, wir möchten wirklich unser ganzes Leben dir zur Verfügung stellen, dass du in uns und durch uns wirken kannst. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder die Augen öffnest, wo wir dann hin und wieder Rückzieher machen, wo wir Dinge doch zurückbehalten wollen, wo wir Angst haben, dass du uns etwas wegnehmen könntest, wie wir es erst in dem Lied gesungen haben, du gibst und du nimmst. Herr, dass wir wirklich so erfüllt sind von deiner Liebe, dass wir nicht anders können, als dich wieder zu lieben. Amen.